Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode unterhalten wir uns über ETFs. Wir, das sind wie jede Woche
Eva
und Christoph. Heute erfährst du unter anderem, was ETFs, also Exchange Traded Funds, überhaupt sind, anhand welcher Kriterien du ETFs auswählen kannst und was für oder auch gegen den Kauf von ETFs spricht. Viel Spaß beim Zuhören!
Wir haben das Feedback bekommen, dass unsere Sprache in Teilen emotionslos und ein bisschen mit wenig Energie behaftet sei. Zum Glück eignet sich das heutige Thema super dazu, mehr Emotionen in unsere Folgen zu bringen. Es geht nämlich um ETFs und wir starten mit einem sehr emotionalen Disclaimer. Bitte, Christoph.
Sehr emotional. Wir möchten nur im Vorhinein sagen, dass wir jetzt keinen Anspruch darauf erheben, dass das Thema hier in seiner Fülle dargestellt wird und dass das auch kein Finanzanlagetipp sein soll. Wenn man investieren möchte, dann auf jeden Fall nochmal selbst informieren und im Zweifel auch mit seinem Rechts- oder Steuerberater abklären.
Genau, und wir sind keine Finanzberater und wir teilen hier unsere eigene Erfahrung und auch die Recherche, die wir dazu gemacht haben. Aber natürlich übernehmen wir überhaupt keine Haftung für Fehlinformationen, obwohl wir natürlich nach unserem besten Wissen handeln und auch alles weitergeben, was wir dazu befolgen. Aber warum überhaupt? Warum beschäftigen wir uns mit ETFs?
Ja, resultierend aus der Folge über finanzielle Freiheit haben wir ein paar Rückfragen bekommen, was denn ETFs genau sind, weil wir da dann doch sehr selbstverständlich drüber gesprochen haben und vielleicht uns da auch gar nicht ganz klar wurde, dass das ja doch immer noch auch ein Thema ist, was vor allem so auch im deutschsprachigen Raum nicht unbedingt in der breiten Öffentlichkeit bekannt ist. Und deswegen jetzt hier nochmal vielleicht so eine Grundlage einfach geschaffen werden soll, um das Thema zumindest mal greifbarer zu machen. Und vielleicht kannst du direkt sogar einen Einstieg machen, indem du einfach mal definierst, was ist ETF?
Gerne. ETF steht für Exchange Traded Fund. Also ein Fonds, den man an einer Börse erwerben kann. Und ein Fonds, das ist vielleicht für manche auch ein Fremdwort, war es für mich vor ein paar Jahren auch noch, ist nichts anderes als ein Mix von verschiedenen Anlagemöglichkeiten.
Also wie ein Topf, in den man Sachen reinschmeißt?
Genau. Man könnte jetzt eine Metapher, eine sehr weit ausgeholte Metapher schaffen zu einem Lieblingsgericht, das man sich in einem Kochtopf kocht und alle Zutaten hineingibt, von denen man erwartet, dass sie sich langfristig ganz toll vermehren und größer werden.
Wo du das jetzt gerade sagst, da passt ja auch der Fonds aus der Kulinarik genau zu. Ja. Da kocht man Sachen ein. Das macht alles Sinn.
Sehr genau, schön. Ja. Also Exchange-Traded Fund, also wie gesagt ein Fonds mit verschiedenen Mixturen innen drin. Und es gibt einen Unterschied zwischen aktivem und passivem Fonds und daraus ausgehend wird auch klar, was denn so ein Exchange-Traded Fonds eigentlich ist, also ein ETF. Und zwar bei den aktiv gemanagten Fonds gibt es oft sogenannte Fondsgesellschaften, also Menschen, die für diese Gesellschaft arbeiten und den Fonds, den Kochtopf, verwalten. Die treffen Entscheidungen, welche Zutaten kommen jetzt dazu, welche werden vielleicht rausgenommen, wovon soll mehr drin sein, wovon weniger. Und dadurch, dass diese Fondsmanager immer wieder Entscheidungen über die Zusammensetzung treffen, wollen die natürlich auch Geld dafür bekommen. Das heißt, aktive Fonds haben oft Kosten für die Analysten oder die Fondsmanager. Und das sind teilweise fixe Führungskosten, dass der Fonds bei dieser Fondsgesellschaft läuft. Aber es kann auch gewinnbeteiligt sein. Das heißt, wenn dieser Kochtopf dann gut performt, also eine gute Leistung erzielt, dann verdienen die Fondsmanager, die die Zutaten entschieden haben, auch noch mit daran.
Und wir können ja ganz grundlegend sagen, dass das Ziel immer sein sollte, möglichst viel Ertrag zu erwirtschaften. Also dass der Wert dieses Fonds steigt.
Genau, man will aus seinem Kochtopf natürlich am liebsten das meiste Essen selbst erwirtschaften und wenig davon abgeben, was sich da vermehrt hat.
Ja.
Und deshalb, wie du sagst, richtig, das Ziel bei der Auswahl von Anlageinstrumenten sollte es auch sein, diese Kosten zu minimieren.
Mhm.
Und genau, im Gegensatz zu diesen aktiven Fonds mit den Managern, was wir gerade erklärt haben, gibt es auch die passiv gemanagten Fonds. Und dazu gehören ETFs. Und zwar sind die passiv insofern, als dass sie ein bestimmtes Ziel haben. Die Zutaten sind genauso danach zusammengewürfelt und dann wird daran nichts mehr verändert. Also die Zutaten folgen dann immer dem entsprechenden Ziel. Ganz konkret könnte es zum Beispiel so einen Exchange-Traded Fonds geben, der das Ziel hat, mit seinen Zutaten den deutschen Aktienindex nachzubilden. Also ein DAX-ETF. Und der hat immer das Ziel, dieselbe Rendite wie der DAX zu erwirtschaften.
Um den DAX gerade nochmal zu definieren, das ist in Deutschland der Index, welcher die 30 größten Unternehmen abbildet. Das heißt, die Aktien dieser 30 größten Unternehmen werden in eine Gruppe zusammengefasst, die man dann DAX nennt. Und an diesem Index kann man natürlich mit Schwankungen und auch mit Abstrichen so die Entwicklung der deutschen Wirtschaft ein bisschen bemessen.
Ganz genau, richtig. Also ein Index ist eine Sammlung an Wertpapieren und der DAX ist eine Sammlung von den 30 größten deutschen Unternehmen, wie du gesagt hast. Genauso gibt es auch noch andere bekannte Indizes. Vielleicht hat man schon mal von dem S&P 500 gehört. Das sind die 500 größten Unternehmen der USA, die da gesammelt sind. Oder es gibt den MSCI World, das sind die 1600 größten Unternehmen aus Industrieländern, also das ist über Deutschland, USA und alle anderen Industrieländer verteilt. Und so kann man eben mit einem ETF, also einem passiven Fonds, Anteil an solchen Indizes nehmen. Und bevor ich darin übergehe, zu erklären, wie so ein ETF namenstechnisch aufgebaut ist und warum Bankberater gar nicht zu ETFs raten, möchte ich noch mal ganz kurz die Abgrenzung machen zum Kauf von Einzelaktien. Nämlich es macht aus Risikosicht, Risikominimierung und Renditemaximierung unglaublich viel Sinn, so ein ETF zu kaufen, weil man breiter streut, man diversifiziert breiter. Und das kann man sich ganz einfach so vorstellen. Ich denke da immer an die erste BWL-Vorlesung in unserer Uni-Zeit in Frankfurt. Ich weiß nicht, ob du dich auch noch an das Schwimmbad und den Regenschirm erinnerst.
Ich habe es ganz genau vor Augen.
Und zwar wurde da so ein tolles Beispiel genannt, dass wenn man eine Einzelaktie kauft, zum Beispiel von einem Schwimmbadunternehmen, was ganz viele Schwimmbäder herstellt, dann steigt diese Aktie natürlich immer im Sommer bei schönem Wetter und wenn dann in diesem Freibad viel los ist und man profitiert von der Rendite. Aber wenn es jetzt regnet, dann fällt diese Aktie natürlich, weil niemand geht mehr ins Freibad, ins Schwimmbad. Und damit man aber auch abgesichert ist in Regenzeiten, macht es wahnsinnig viel Sinn, auch eine Aktie von Regenschirmherstellern zu kaufen. Weil, wenn die Leute dann nicht ins Schwimmbad gehen und diese Schwimmbadaktie fällt, dann steigt vermutlich die Regenschirmherstelleraktie, weil die gerade viel mehr Regenschirme verkaufen in dieser regnerischen Zeit. Und größer gedacht ist jetzt so ein Index eine fantastische Möglichkeit, in alle möglichen Unternehmen zu investieren, die sich auch teilweise gegenseitig nicht aushebeln, aber
ausgleichen.
Das Gegengewicht bieten, genau. Und ja, dass dann ein Unternehmen steigt, während das andere fällt und man dadurch sein Risiko minimiert, indem man da so viele verschiedene Kochtöpfe gleichzeitig hat.
Und der Gedanke und auch wirklich den durchzudenken ist, glaube ich, immer wieder wichtig, auch wenn man dann zum Beispiel branchenspezifisch investiert, dann sagt man zwar vielleicht, oh, da sind ja 100 Unternehmen beispielsweise aus der Pharmaindustrie drin, aber wenn jetzt Entwicklungen eintreten, die beispielsweise neue politische Reglements für die Pharmaindustrie auflegen, dann wird die ganze Branche nach unten gehen. Dann ist es egal, wie viele Unternehmen da drin sind. Gleichzeitig in Zeiten von einer Corona-Pandemie, wenn viele dieser Unternehmen möglicherweise einen Impfstoff oder wirklich ein Medikament entwickeln, dann kann natürlich die ganze Branche nach oben gehoben werden. Deswegen das immer im Blick behalten und da möglichst breit aufgestellt zu sein. was vorteilhaft ist, dass man eben über einen ETF die Möglichkeit hat, das sehr einfach zu tun.
Genau. Und vielleicht hat der ein oder die andere auch schon mal gesehen, wie so ein ETF eigentlich aufgebaut ist. Das klingt nämlich immer total kompliziert und hat mich am Anfang auch abgeschreckt, mich mehr damit zu beschäftigen. Weil da steht dann sowas wie iShares, DAX, USC, ITS, ETF, USD, ACC. Und man denkt nur so,
ich bin raus.
What the hell? Wie soll man zum Teufel irgendwas verstehen, was da mit Geld investieren zu tun hat? Und eigentlich will ich das ja auch gar nicht mehr. Aber das ist gar nicht so kompliziert. Nämlich dieser erste Teil vom Namen, zum Beispiel iShares, der steht ganz einfach für den Namen des ETF-Anbieters. iShares steht in dem Fall für BlackRock, von der Deutschen Bank ist das Xtrackers und so haben verschiedenste Institute verschiedene Namen.
Ja.
Dann der zweite Teil, in dem Fall DAX, iShares DAX, ist der Name des zugrunde liegenden Index. Und wie wir eben gesagt haben, es gibt ganz viele Indizes. Das heißt, da kann zum Beispiel jetzt DAX stehen oder MSCI World oder S&P 500. Das sagt einfach ganz konkret, um welchen Index geht es hier gerade. Dann diese dritte Buchstabenkette, UCITS-ETF, ist ganz einfach ein regulatorischer Hinweis. Das muss man also gar nicht durchdringen, beziehungsweise da geht es ganz einfach um Finanzmarktaufsichtsgesetze und Regulatorien, die dahinter stehen. Und das letzte, der letzte Teil von dieser ETF-Namenskette, ist nichts anderes als die Währung und falls vorhanden noch Details zur Anteilsscheinklasse, aber auch da ist es eigentlich weniger kompliziert, als es scheint.
Wir können aber auch aus dem Euro-Raum natürlich in Dollar gehandelte ETFs investieren, richtig?
Richtig, ja, genau. Mhm. Und jetzt noch eine Sache, die ich auch ganz spannend finde. Warum hat man eigentlich noch nie von Bankberatern von ETFs gehört? Zumindest ging es mir so. Ich weiß nicht, wurde dir jemals von deinem Berater was von ETFs erzählt?
Ich bekomme nur ständig irgendwie Erhöhungen der Gebühren für mein altes Girokonto.
Oder irgendwelche Bausparverträge, die man angeboten bekommt oder Lebensversicherungen.
Das beides auch.
Ja, aber es ist eigentlich ganz logisch, warum man das alles angeboten bekommt. Nämlich die Banken und auch aktive Fondsgesellschaften tun natürlich alles, um ihre Produkte zu verkaufen, wo sie möglichst viel mitverdienen. Und an so einem ETF, wie wir anfangs gesagt haben, sind die Kosten niedriger und dadurch verdienen da weniger Leute daran mit. Und deshalb wird das einfach nicht so groß vermarktet oder nicht so groß angepriesen von den Kontaktpunkten zum Finanzmarkt, die man normalerweise hat.
Das heißt, bei Empfehlung von einem ETF für Privatpersonen oder auch Gewerbliche natürlich, würde man sich das eigene Geschäft so ein bisschen abgraben.
Genau, ja. Richtig. Und die Zahlen sprechen aber für die ETFs. Und zwar hat der Gerd Kommer ein super, super gutes Buch geschrieben. Das kann ich echt wärmsten Herzens empfehlen. Es ist recht inhaltsdicht, aber absolut wissenschaftlich fundiert und mit ganz konkreten Handlungsstrategien. Und zwar hat er nämlich da unter anderem Bezug genommen auf eine Studie von Standard & Poor's, von der Ratingagentur. Und die haben herausgefunden, dass zwischen 2010 und 2014 86% der aktiven Aktienfonds unter dem Vergleichsindex lagen. Das heißt, man wäre zu 86% besser gefahren, wenn man ein ETF gewählt hätte. Also das ist wirklich eine Anlagemöglichkeit, die es sich lohnt zu verstehen und zu durchdringen.
Da gibt es in der Historie auch herrliche Experimente, wo man Affen gegen Fondsmanager hat antreten lassen. Und in jedem dieser Experimente haben die Affen besser performt über lange Zeiträume. Meistens wurden dann die Ergebnisse repliziert, über Zufallsgeneratoren und bis zu 40 Jahre in die Zukunft gerechnet. Aber der Mensch hat nie gewonnen. Das heißt, das Zufallsprinzip, weil der Affe hat, ich hoffe, ich nehme es richtig an, die Börsenkurse nicht nachvollziehen können, hat besser auf die Aktien gesetzt.
Ja, ja. Jetzt könnten wir eine neue Diskussion starten über Informationsasymmetrie und perfekte Märkte und wie das alles Absolut. Ineinander greift. Aber ich würde sagen, wir kommen nochmal zurück zum Thema.
Ich ETFs. Möchte bei den Affen bleiben.
Okay, tell me more.
Nein, du darfst.
Ich habe schon so viel geredet, habe ich das Gefühl, aber...
Aber es ist gut.
Eine Sache, die ich noch teilen möchte, ist, welche Arten von ETFs gibt es eigentlich? Und zwar kann man ETFs nach verschiedenen Auswahlkriterien auswählen, nämlich nach der Anlageklasse zum Beispiel. Wir haben jetzt die ganze Zeit gesagt, es gibt diese Aktien-ETFs, die den Index nachbilden. Aber es gibt auch genauso Anleihen-ETFs. Also Anleihen sind fest verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Und die sind oft risikoärmer, aber gleichzeitig auch renditeärmer. Und es gibt auch noch als dritte Anlageklasse von ETFs Rohstoffe. Also Rohstoffe sind zum Beispiel
Erdöl, Wasser, Getreide oder auch nur die Finanzprodukte darauf, die sich dann am Weltpreis orientieren.
Genau, ja. Also da gibt es verschiedene Anlageklassen bei den ETFs und wie auch schon eingangs gesagt, gibt es auch verschiedene Regionen. Also man kann ganz frei entscheiden, ob man jetzt in Deutschland, USA, Japan, wo auch immer investieren möchte.
Eins möchte ich noch ganz kurz einwerfen. Nur weil das Investieren auf Rohstoffe zu Recht auch stark in Verruf geraten ist in letzter Zeit, gibt es immer mehr ETFs, die sich auch wirklich speziell darauf fokussieren, dass eben nachhaltig investiert wird und dann diese Investitionen auf Rohstoffe so getätigt werden, dass eben nicht darüber der Weltmarktpreis von zum Beispiel Soja so in niedrige Regionen getrieben wird, dass die Bauern in Südamerika davon nicht mehr leben können, sondern dass vor Ort investiert wird und darüber der Preis am Markt nicht unbedingt beeinflusst wird oder wirklich dann in die Projekte reinvestiert wird, die dafür sorgen, dass überhaupt der Rohstoff zustande kommt.
Ja, das stimmt. Absolut richtig. Und danke für die Ergänzung. Die Strategie ist natürlich auch ein Kriterium, nach dem man ETFs auswählen kann. Und da gibt es auch ganz klare Zertifizierungen, wie zum Beispiel so ein ESG-Kriterium. ESG steht für Environment Social Governance. Und da kann man eben nachhaltige ETFs auch auswählen.
Ja, sehr gut.
Je nach Land oder Region oder Anlageklasse. Aber dieses Kriterium kann man mit angeben. Und man kann auch nach Industrie, nach Sektoren auswählen. Sei es jetzt, wie du gesagt hast, Pharmaindustrie oder alles außer Tabak- und Waffenindustrie. Da kann man so ein paar Einschränkungen nach eigenen Belieben und auch Wertesystemen treffen. Und zuletzt gibt es eben auch noch die Unternehmensgröße, die man dabei beachten kann. Möchte man nur in Small-Cap-Enterprises investieren, also welche, die zum Beispiel gar nicht an so einem großen Index wie dem DAX gelistet sind, sondern noch viel kleiner vom Unternehmenswert. Oder Medium-Cap, also da gibt es ganz viele verschiedene Abstufungen. Es gibt wirklich ein ganzes Kaufregal voller ETFs und man kann da herumstöbern, was einem am besten gefällt.
Nur zur Erklärung noch, Small Cap, Medium Cap bezieht sich auf die Marktkapitalisierung.
Richtig.
Also den Wert der Anteile des Unternehmens am Markt.
Richtig, danke für die Ergänzung. Genau. Und jetzt frage ich mich, sollen wir daran übersteigen, wie man ein ETF kauft? Oder magst du erst noch was zu den Kosten erklären?
Das geht ja so ein bisschen ineinander über, deswegen macht es, glaube ich, Sinn, das so in einem ein bisschen zu behandeln.
Mhm.
Grundlage für das Kaufen eines ETFs ist erstmal, dass man ein Depot hat, über welches man diesen ETF kaufen kann.
Richtig, und ein Depot ist nichts anderes als ein digitales Portemonnaie. Es gibt einem die Möglichkeit, an der Aktie verschiedene Wertpapiere zu kaufen.
An der Börse.
An der Börse verschiedene Wertpapiere zu kaufen, zum Beispiel ein ETF.
Genau. Und die Anbieter solcher Depots sind klassischerweise Banken. Die sind also immer noch auch die Mittelsmänner / Frauen, welche da dann die Vermittlung zwischen dem Auftrag von dir, etwas kaufen zu wollen, und dem Kauf des Produkts zustande bringen, die Personen da zusammenführen und für dich dann aber auch eben diese Produkte aufbewahren.
Mhm.
Und dafür nehmen sie eine Gebühr.
Mhm.
Je nachdem, bei welcher Bank man da Kunde ist oder Kundin, ist das eine grundlegende Gebühr beim Kauf solcher Produkte, Die ist bei ETFs allerdings recht niedrig. Also je nachdem, eben auch wieder wo man ist, bezahlt man pro Order dann so zwischen 5 und manchmal vielleicht auch 25 Euro. Kommt auch darauf an, welches Produkt man möchte. Exotischere ETFs können da manchmal auch teurer gelistet sein.
Genau, da gibt es oft noch Währungsaufschläge.
Genau. Wenn man in Dollar kauft, wird es tendenziell günstiger sein, als wenn man in UN kauft.
Das stimmt.
Und dann gibt es oft noch einen variablen Kostensatz. Der ist erstmal, es klingt erstmal nicht besonders hoch, wenn man beispielsweise 0,3% des Kaufvolumens nochmal an Gebühr bezahlt. Aber das kann natürlich bei höheren Beträgen, und natürlich gibt es auch Personen, die sehr hohe Beträge, Millionen, Milliarden Beträge investieren, das kann sich dann natürlich summieren.
Und vor allem bei diesen 0,3% darf man ja nicht vergessen, dass durch den Zinseszins das Geld nicht linear steigt, sondern exponentiell. Und das heißt, wenn man heute 0,3% weniger investiert, sind diese 0,3% heute in Zukunft unglaublich viel mehr wert, weil sie sich eben nicht jedes Jahr weiter um denselben Prozentsatz erhöhen.
Genau, also das sollte man schon beachten, dass wenn man sich da eine Bank aussucht, ein Institut, bei dem man ein Depot eröffnet, dass die Konditionen für einen selbst passen. Das heißt, man sollte sich vielleicht auch im Vorhinein schon Gedanken machen, möchte ich so einen Sparplan kreieren, wo ich jeden Monat einen gewissen Betrag wieder einzahle und fallen da wiederum jedes Mal Gebühren an, oder möchte ich einfach nur einmal Geld, was ich gerade zur Verfügung habe, investieren und dann in Ruhe da liegen lassen, bis ich vielleicht alt bin und eine Rente benötige. Deswegen solche Überlegungen müssen dann wirklich individuell getätigt werden, und deswegen kann man auch an dieser Stelle gar keinen ganz eindeutigen Fahrplan jetzt mit auf den Weg geben.
Aber es gibt super viele ganz tolle Podcasts und auch Blogartikel darüber, wo verschiedene zum Beispiel Depotanbieter verglichen werden. Da werden dann Direktbanken mit, also wie Comdirect oder ING DiBa, mit den Hausbanken wie Commerzbank, Postbank, Deutsche Bank, mit Brokern wie FlatEx oder mit digitalen Vermögensverwaltern wie Scalable Capital verglichen. Und da kann man wirklich sehr oft sehr transparent, wenn man dann mal so eine Meta-Studie gefunden hat, für sich selbst herausfinden, mit welchem Anbieter man da fahren möchte. Und die Recherche lohnt sich. Das ist am Anfang, ich schätze mal, schon so 5 bis 8 Stunden Zeitaufwand, bis man sich mal eingelesen hat und durchdrungen hat, was man da eigentlich sucht gerade.
Auch ich muss immer wieder Begriffe googeln, was sie bedeuten, und Abkürzungen.
Genau, es ist ein bisschen mühsam, aber es lohnt sich. Und vor allem, wenn man sich dann einmal entschieden hat für so einen Depotanbieter, dann ist das fast ein Selbstläufer.
Und was aber meiner Meinung nach eine tolle Alternative zu den klassischen Anbietern der Depots ist, sind Robo-Advisor.
Diese digitalen Vermögensverwalter, meinst du?
Genau, die sowieso ja schon niedrigen Kosten bei ETFs auch nochmal deutlich drücken konnten in den letzten Jahren. Und zwar sind das letztlich Fonds, die wirklich komplett digital gehandhabt werden. Das heißt, das ist klar, sitzt da ein Team dahinter, was einen Code und einen Algorithmus schreibt. Aber auch das Rebalancing, also das Anpassen der Zutaten in unserer Suppe, wenn sich zum Beispiel der zugrunde liegende Index, wie wir es vorher beschrieben hatten, verändert hat.
Wenn der Blumenkohl zum Beispiel auf einmal zu groß wird im Kochtopf, genau, und man wollte aber eigentlich am Ende bei seinem Gericht noch genug Sahne drin haben, dann schauen diese digitalen Vermögensverwalter, dass da durch das Rebalancing automatisch wieder mehr Sahne dazugegeben wird. Ganz genau, und weniger Blumenkohl gekauft, damit das wieder in dem Gleichgewicht bleibt, wie man ursprünglich beabsichtigt hatte.
Und genau, das geschieht dann einfach automatisch. Das heißt, es gibt keinen Menschen dahinter, den man noch separat bezahlen muss. Und was auch meiner Meinung nach bei vielen Anbietern sehr schön visualisiert ist, dass man seine eigene Risikoklasse zunächst bestimmen kann und dann aber auch auswählen kann, sodass man sich da einfach gut aufgehoben fühlt und weiß, man hat ein Produkt, was genau auf mich gerade zusammengeschnitten ist. Mhm. Und dann hat man sowohl dort als auch bei klassischen Depots die Möglichkeit, ETFs zu kaufen, die entweder ausschüttend oder thesaurierend sind. Und das ist insofern eine wichtige Unterscheidung, als dass die Ausschüttenden die möglichen Kursgewinne, möglich, weil es kann ja auch mal Verluste geben, an einen ausgeschüttet werden. Die Abstände, die können monatlich, quartalsbezogen oder jährlich sein. Das kann ganz unterschiedlich gehandhabt werden. Bei Thesaurierenden werden die aber wieder reinvestiert. Das heißt, falls man tatsächlich so viel angelegt hat, dass man vielleicht davon leben kann, von dem, was ausgeschüttet wird, macht es natürlich Sinn, sich das ausschütten zu lassen. Falls man aber als Sparziel hat, Geld anzusparen oder einfach zurückzulegen und zu schauen, was damit passiert, dann wäre das Thesaurierende eher sinnvoll.
Also wenn man jetzt sagt, man ist 27, wie wir beides gerade sind, und man hat ein sehr langfristiges Anlageziel, sprich 20 bis 40 Jahre, dann macht es für uns absolut Sinn, die thesaurierenden ETFs zu wählen, weil wir natürlich wollen, dass das Geld erstmal weiter angelegt wird, um dann ab einem bestimmten Auszahlungszeitpunkt dann darauf zugreifen zu können.
Absolut.
Da gibt es auch diesen zinsenrechner.de, heißt der. Ist eine ganz simple Online-Seite. Da kann man so ein paar Szenarien durchspielen. Und das macht wirklich Spaß, weil man sehr anschaulich gezeigt bekommt, wie sich das Endkapital, also das, was man dann nach 40 Jahren Sparen erreicht hat, verändert, je nachdem, ob man jetzt diesen Monat immer 25 Euro zurücklegt oder 50 Euro oder sogar 10% von seinem Einkommen oder sogar noch mehr. Und das motiviert sehr und zeigt einem auch auf, was eigentlich noch möglich ist, dadurch, dass wir ja auch noch am Anfang unserer Erwerbstätigkeitsphase stehen.
Ja, es macht so viel aus, wie lang der eigene Zeithorizont ist. Und in diesem Rechner wird dann auch sehr deutlich, dass eben egal welcher Zeithorizont, die letzten Jahre sind immer die wichtigsten, weil da die größten Wertzuwächse sind. Schaut da wirklich mal rein. Das ist stark, sich sowas mal bildlich vorgestellt zu haben dann. Und dann, wenn man 20 Jahre hat, dann wird in den letzten 3 Jahren das Volumen eigentlich nochmal verdoppelt, weil eben die Zinsen so stark angestiegen sind und das bestehende Volumen dann wieder neu.
Das klingt jetzt so ungreifbar, weil exponentielles Wachstum ist für uns in unserem Kopf einfach nicht logisch nachvollziehbar. Ja, wir
nach
denken linear.
Nach der Corona-Pandemie ist exponentielles Wachstum.
Ja, aber so ist es auch mit Geld. Also mit Zinsen, ja.
Ja, das stimmt. Nee, deswegen ist es gut, das sich mal vor Augen geführt zu haben.
Ja. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du was Neues gelernt hast und das Gefühl hast, jetzt mehr Informationen zu haben als vorher, dann kannst du erstens noch weiter recherchieren und dich wirklich schlau machen über Madam Money Penny, über das Buch von Gerd Kommer oder einfach über Online-Blogs, die dich da ansprechen. Oder uns auch sogar Tipps geben, wenn du noch was kennst, was wir noch nicht kennen. Da würden wir uns total freuen. Und worüber wir uns auch freuen würden, ist, wenn du den Podcast an eine oder mehrere Personen weiterschickst, die sich auch mit dem Thema ETFs und Geldanlage beschäftigen und denen es helfen würde, so einen ersten Einstieg in das ganze Thema zu finden.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke, ciao. Ups, da habe ich dich irgendwie zu früh unterbrochen, weil mir das Thema ein bisschen trocken wurde. Ich merke gerade, du wolltest noch was sagen, deshalb hier nochmal ein kleiner Nachtrag.
Ich habe gerade bei deinem Abschluss, glaube ich, schon sehr große Augen gemacht. ja, ich glaube, es macht Sinn, einfach nochmal ganz kurz und knapp jetzt so die Vor- und Nachteile von ETFs gegenüberzustellen. Ich finde, an Vorteilen ist extrem wichtig, man kann mit sehr kleinen Beträgen anfangen, 25 Euro monatlich Sparpläne zu errichten. Die Kosten sind niedriger als bei aktiv gemanagten Fonds. Sie sind generell breit diversifiziert und haben dadurch ein niedrigeres Risiko, als wenn man eine einzelne Aktie kauft. Und in Zeiten von Niedrigzinsen wie aktuell ist allgemein das Anlegen am Aktienmarkt fast alternativlos, mal abgesehen von vielleicht noch Immobilien. Und ich finde extrem gut, dass man die Möglichkeit hat, in spezielle Branchen oder wirklich speziellen Interessensgebieten oder auch einfach Fonds mit einem zum Beispiel sozialen Schwerpunkt investieren zu können, was einem mittlerweile auch durch Suchfunktionen, zum Beispiel über Just ETF, eine gute Seite, sehr einfach gemacht wird. Allerdings gibt es auch immer noch ein Restrisiko oder auch kleinere Nachteile. Und deswegen, finde ich, sollte man die auch noch nennen. Das kann zum Beispiel sowas sein wie unvorhergesehene Ereignisse, höhere Gewalt. Zum Beispiel jetzt gerade die Corona-Pandemie hat den gesamten Aktienmarkt zu einem Großteil entweder zum Erliegen oder Einbrechen geführt.
Würdest du sagen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen?
Ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt nicht, was noch genau passiert, wie lange das Ganze dauert und wie weit es runtergeht.
Und was in den USA noch alles passieren wird.
Genau. Und Zeitpunkt der Aufnahme heute ist der 28. März. Aber es gilt auf jeden Fall jetzt, den Markt zu beobachten und sich vielleicht einfach mal gut aufzustellen. Mhm. Und wenn es sich dann für einen selbst gut anfühlt, warum nicht? Und sei es nur ein kleiner Betrag. Mhm. Und
wichtig, weitere Nachteile? Sorry.
Genau, ja. Mhm. Wichtige Info ist auch noch meiner Meinung nach, dass man nicht die Performance, also den Verlauf und die Entwicklung eines ETFs aus der Vergangenheit in die Zukunft projiziert. Mhm. Und dadurch, dass ETFs in den letzten Jahren im Mittel extrem erfolgreich waren, ist man jetzt versucht zu sagen, ach, das wird auch noch erfolgreich weiterlaufen, weil der Graph zeigt so schön nach rechts oben. Aber das darf man eben nicht vergessen, es ist ein Markt, den niemand einzeln beeinflussen kann. Das ist am Ende eine Gesamtheit von Menschen, hinter deren Stirn man nicht schauen kann. Und deswegen da immer nur auch mit dem Geld hineingehen, wo man sich sicher ist, gewisse Verluste kann ich auch verkraften. Und das ist auch bei ETFs eben trotz der Diversifikation des Risikos immer noch eine wichtige Überlegung. Und wenn man sich dann aber individuell eine Meinung macht, sich gut informiert, ist es eine spannende Anlageklasse. Und deswegen würde ich sagen, haben wir das Thema für den Moment ganz gut abgerundet, oder?
Wenn ich dich nicht jetzt weiter unterbreche und ins Wort falle, würde ich sagen, es war erstmal recht vollständig, auch sehr inhaltsdicht. Also gerade wenn man jetzt zum ersten Mal was von ETFs hört und diese Folge hört, dann total normal, dass man auch manches noch überhaupt nicht versteht. Und sich mit Finanzprodukten auseinanderzusetzen, ist ganz einfach ein Prozess, der aber für jeden, der oder die Geld verdient und das Ziel hat, im Alter abgesichert zu leben, absolut Sinn macht und sich deshalb auch wirklich lohnt.
Absolut.
Worum geht es denn eigentlich nächste Woche?
Wir befinden uns ja mitten in Zeiten von Corona und den Auswirkungen des Viruses auf die Welt und unsere Gesellschaft. Wir sind gerade komplett zu Hause in der Wohnung. Das ist auch gut so und das ist notwendig, um der Sache Herr zu werden. Aber das wirkt sich natürlich auch auf unser Zusammenleben hier aus.
Genau, und nächste Woche werden wir darüber sprechen, wie sich unser Zusammenleben verändert hat, dadurch, dass wir die ganze Zeit aufeinander hängen hier in der Wohnung.
Im Positiven wie im Negativen vielleicht auch.
Genau, und auch teilen, auf welche coolen Erkenntnisse wir gekommen sind und was vielleicht auch andere davon mitnehmen können.
Stay healthy and stay home.
Ciao.